Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Verschwitzt fiel Johnnys Kopf in eines der weichen Kissen. Sein Atem ging keuchend. Er hatte, wie ein Kollege aus der Urologie so treffend sagte, die Flagge hochbekommen, und wie er sie hochbekommen hatte. Doch noch nie hatte er sich derart dafür geschämt. Königin Gorenja störte sich nicht daran. Sie hatte bekommen, was sie wollte, und das sogar mehrmals hintereinander. Der Wein war kein gewöhnlicher gewesen. Wie ein Tier hatte Johnny sich über sie hergemacht, von vorne, von hinten, auf ihr, unter ihr, und mit jedem Stoß, den er in sie tat, hatte er in Wahrheit einen Dolch in sein eigenes Herz getrieben. Nun war er am Ende seiner Kräfte. Gorenja erhob sich zufrieden stöhnend und schlenderte wieder hinüber ins Badezimmer. Die ausladenden Bewegungen ihrer Hüften, die ihn vor kurzem noch auf das Äußerste erregt hatten, verursachten Johnny nun Übelkeit. Er hörte das Plätschern des Wasserhahns. Kaum war Gorenja außer Sichtweite, vernahm er erneut ein energisches Zischen hinter sich. Diesmal waren es Rosinas kleiner Kinderkopf und gleich darauf der runde Schädel Crescentia Rauschs, die sich über das Gesims schoben. Wieder stand Johnny leise auf und half den beiden herein. Den Grund für ihr Kommen konnte er sich denken. Und tatsächlich beschwor Crescentia Rausch ihn, umgehend mitzukommen. Bildreich beschrieb sie ihm Lornas Verzweiflung über seine Zurückweisung und nahm keinen Anstoß daran, dass er, während sie sprach, völlig nackt und verschwitzt vor ihr stand. »Diese Frau liebt sie, Doktor, und zwar vom Grunde ihres Herzens, und wenn sie das nicht begreifen wollen, dann...« Ihre Stimme überschlug sich, und Johnny sah besorgt über seine Schulter. Gorenja musste sie längst gehört haben, doch zu ihrem Glück übertönte das Rauschen des einlaufenden Badewassers alles andere. In Gedanken überflog er noch einmal die Worte aus Professor Blocks E-Mail. Lorna liebte ihn. Sie hatte nie aufgehört, es zu tun. Schuld an ihrer Misere waren nur die Früchte aus Oblivia gewesen. War das die Wahrheit? Ja, das musste sie sein. Block hätte ihn nie belogen. Was gab es also noch zu überlegen? Sie mussten hier verschwinden, so schnell wie möglich. Johnny stürzte zu seinem Kleiderstapel neben dem Bett und zog seine alten Sachen wieder an. Das Handy war in der Tasche, das Amulett hing um seinen Hals, also los. Rosina und Crescentia Rausch waren bereits durch die Fensteröffnung nach draußen gestiegen, als ihm etwas einfiel. Das Amulett, die zweite Hälfte. Gorenja hatte es die ganze Zeit, während sie es getrieben hatten, nicht abgenommen. Er musste noch einmal zurück in das Badezimmer und es holen, koste es, was es wolle. »Verdammt, Doktor, was tun Sie da?« zischte Crescentia Rausch ihm panisch hinterher. Ihre Finger krallten sich in das Mauerwerk, ihre Füße suchten in einer Efeu-Ranke Tritt. Johnny drehte sich kurz um und signalisierte ihr, sich keine Sorgen zu machen. Dann ließ er sich zurück auf den Granitboden gleiten und schlich barfuß zur Tür des Badezimmers. Er hörte das Plätschern des Wassers und Gorenjas vergnügtes Singen. Vorsichtig ging er auf die Knie und robbte Zentimeter für Zentimeter über den kostbaren Mosaikboden. Gorenja saß mit dem Rücken zu ihm in der riesigen Wanne aus rotgefärbtem Marmor und seifte sich summend ein. Sie bemerkte ihn nicht. Johnny sah sich um. Seine Nerven vibrierten. Gorenja trug das Amulett nicht mehr um den Hals, so viel konnte er von seinem Platz aus erkennen. Aber wo war es dann? Lautlos kroch er weiter. Dort vorne, auf einem niedrigen Schemel, blinkte etwas im Licht der Kerzen, die das Bad erhellten. Er hob den Kopf. Tatsächlich, da lag es. Keine 2 Meter trennten ihn von seinem Ziel. Er hielt den Atem an. Aus den Augenwinkeln behielt er die badende Königin im Blick. Sie schien vollkommen ahnungslos, drehte an einer der goldenen Armaturen, um frisches, warmes Wasser einzulassen.
Tandaradai, Tandaradai, sang sie, als seine Finger sich um das Amulett schlossen.
Rückwärts kriechend zog er sich aus dem dampfgefüllten Raum zurück. Erst im Schlafzimmer erhob er sich und drehte sich um. Dann hastete er durch den großen Raum und schwang sich durch die Fensteröffnung. »Ich habe es tatsächlich geschafft«, dachte er. Gleich darauf verschwand er in der Nacht, und nur das leise Nachschwingen des Efeus verriet, was geschehen war.
»Dein Name ist Putzimomsen.
Du bist erster Steward an Bord der Elmsfeuer. Dein Name ist Putzi Mommsen. Du bist erster Steward.
Manisch wiederholte Mommsen immer wieder denselben Satz. Und mit jedem Mal, da er dies tat, fiel es ihm schwerer, sich an dessen genauen Wortlaut zu erinnern. Unbarmherzig entfaltete die Flüssigkeit aus der Flasche ihre Wirkung.
»Dein Name ist Pupi...«
Nein, er durfte nicht vergessen, wer er war. Was besaß er denn noch außer seiner Identität? »Dein... Psst, Mommsen!« Der Steward drehte verwirrt den Kopf. »Psst! Hallo, Mommsen, hier sind wir!« Mommsen kniff angestrengt die Augen zusammen. Dort, keinen Meter von ihm entfernt, im Schatten seiner Käfighälfte, aber von jenseits der Gitterstäbe, blickten ihn vier Gesichter erwartungsvoll an. Er nahm seine ganze Kraft zusammen und konzentrierte sich. Ein Lächeln des Erkennens flog über sein bleiches, blutverkrustetes Gesicht.
»Herr Doktor? Frau Rausch? Rosina? Frau Heu?«
Johnny ging so nah wie möglich an den Käfig heran und raunte dem verstörten Mommsen ins Ohr.
»Wir holen Sie hier heraus, Mommsen, Sie und die anderen. Verhalten Sie sich nur um Himmels Willen ruhig, dann wird alles gut.«
Er trat wieder ein Stück zurück ins Dunkel. Sie hatten einen Plan, und ob dieser Plan gut war, würde sich nun zeigen. Lorna trat vor. Sie hatte auf dem Weg zum Königinnenpalast mehrere Garnituren olivgrüner Uniformen in einem stillgelegten Wachhäuschen gefunden. Eine davon hatte sie sich übergestreift. Vom Boden hob sie einen dicken, vom Wind abgebrochenen Ast auf. Wenn man nicht zu genau hinsah, konnte man ihn für einen jener Knüppel halten, welche die Rabidinnen benutzten. Crescentia Rausch nickte Lorna ernst zu. Keine der Aufseherinnen war zu sehen. Die Vorstellung konnte beginnen. Lorna nahm Haltung an, wie sie es sich zuvor bei den Herrenfrauen abgeschaut hatte, und ging auf die Wächter zu. Ohne zu zögern, hieb sie beiden mit voller Kraft ins Gesicht. Johnny lief ein Schauder über den Rücken, als er sie dabei beobachtete. Das Holz des Astes knackte. Die Wächter schienen nichts zu merken. Mit strenger Geste befahl Lorna ihnen, Schloss und Riegel des Käfigs zu öffnen. Ohne Widerrede wurde ihr gehorcht. Sie war gut in ihrer Rolle. Die Spannung stieg. Ihr aller Leben hing nun vom Verhalten der Gefangenen ab. Doch weder Mommsen und Brovny, noch die beiden heiter giggelnden Forscher erregten das Misstrauen der Wächter. Torkelnd verließen sie einer hinter dem anderen das Gefängnis. Um alles so realistisch wie möglich erscheinen zu lassen, prügelte Lorna abermals auf die zwei Riesen ein, bis der Ast in ihrer Hand brach. Als die beiden benommen am Boden lagen, machten sie sich so schnell sie konnten davon. Königin Gorenja hatte es so eilig, zu ihrem starken neuen Liebhaber zurückzukehren, dass sie dem leeren Schemel neben dem Waschbecken keine weitere Beachtung schenkte. Lüstern vor sich hinsummend, benetzte sie ihre Halsbeuge mit Parfum aus einem der zahlreich versammelten Flakons. Dann umgürtete sie ihre Hüften mit einem nahezu durchsichtigen Seidentuch und eilte zurück in ihr Schlafzimmer. Dort, so hoffte sie, würde sie einen erholten jungen Mann vorfinden, der sie ein weiteres Mal ins Reich der Ekstase entführte. Dieser Mann war anders als alle Männer der letzten Zeit. Die meisten von ihnen waren schon nach wenigen Minuten kraftlos neben ihr zusammengesunken und nicht einmal den Gnadenstoß wert gewesen, den sie ihnen trotzdem großherzig gewährt hatte. Mit diesen Versagern ließen sich inzwischen ganze Leichengruben füllen. Der Kalk, in dem sie ihre mitleiderregenden Kadaver auflösen zu lassen pflegte, ging bereits zur Neige. Aber nicht zu dieser herrliche Jüngling, den sie da aufgetan hatte. Er war stark und er war edel, und er sah dem Mann, den sie einst so geliebt hatte, zum Verblüffen ähnlich. Langsam lichtete sich der Dunst des Badewassers vor ihren Augen. Die Umrisse des Schlafzimmers gewannen an Schärfe, die Säulen, die Fenster, das Bett. Gorenja erstarrte. Das Bett war leer. Die Fliehenden hatten den Dschungelabschnitt, der sie noch vom rettenden Ufer trennte, bereits zu zwei Dritteln durchquert, als ein zu Herzen gehender Schrei sie einholte. Johnny drosselte vorübergehend das Tempo.
»Jetzt weiß sie, dass ich weg bin, und das Amulett auch«, rief er den anderen zu.
Er fühlte den Schmuck in seiner Tasche und lief weiter. Mommsen stützte den Blick stumpf nach vorne gerichtet Brovny an der Schulter. Dicht hinter ihnen folgten Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger, die nicht mehr zu begreifen schienen, was passierte, und ihre Flucht für ein ausgelassenes Spiel hielten. Die rabidische Hirnpest hatte sie bereits fest im Griff. Crescentia Rausch bildete mit Lorna das Schlusslicht. Auf den Schultern der Köchin hüpfte Rosina mit jedem Schritt auf und nieder. Keine Minute nach Gorengas Verzweiflungsschrei machten sie die ersten Verfolger hinter sich aus. Als Lorna sich umdrehte, sah sie ihre Schatten zwischen den Bäumen. Sie kamen immer näher. Schon hörten sie die herrischen Stimmen der Rabidinnen, das gehorsame Grunzen der Riesen und immer wieder das dumpfe Klatschen unzähliger Knüppel auf nackter, geölter Haut. In der Dunkelheit stolperte Johnny über eine Wurzel, strauchelte und fiel. Im Sturz sah er, dass sie ausgespielt hatten. Vor ihnen nämlich rückte eine zweite Flanke von Verfolgern unerbittlich auf sie zu. Deutlich nahm Mommsen den Körpergeruch der Riesen wahr, dem er im Käfig kauern stundenlang ausgesetzt gewesen war. Die Fliehenden hielten an. Crescentia Rausch hob Rosina von ihrer Schulter und nahm sie schützend in die Arme. Wie in einer Wagenburg, nur ohne Wagen, drängten sie sich zusammen und warteten, was geschehen würde. Die feindlichen Linien hatten sich bereits um sie geschlossen, und langsam, Schritt für Schritt, verkleinerten die Verfolger den Kessel, in dem sie sich befanden. »Lieber Gott im Himmel«, begann Crescentia Rausch leise zu beten, »du weißt, ich habe dich nie in meinem Leben um etwas gebeten, weil ich wusste, dass meine Probleme zu klein sind, um deiner Aufmerksamkeit würdig zu sein. Aber das hier ist etwas anderes. Und ich bitte auch nicht für mich, sondern für die kleine Rosina. Sie ist doch noch so jung und frei von den Sünden, die auf uns anderen lasten. Sie hat es nicht verdient zu sterben. Wenn es also irgendwie möglich ist, dann lass sie davonkommen und...« Weiter kam sie nicht, denn mit einem Mal erstrahlte der gesamte Wald in gleißend hellem Licht. Reflexartig riss jeder von ihnen die Arme vor das Gesicht, um nicht umgehend zu erblinden. Auch die Verfolger, die sich ihnen bis auf wenige Meter genähert hatten, wichen ängstlich zurück. Doch es war nicht Crescentia Rauschs Gott, der herniedergekommen war, ihnen zu helfen, sondern Baroness von Adler. Gewaltig wie der Koloss von Rhodos erhob ihre Silhouette sich gegen das schmerzend grelle Licht. Die Rabidinnen und Riesen starrten ihre Erscheinung voller Schrecken an. Von Adler schwieg. Instinktiv begriffen die Flüchtlinge, was sie tun mussten. Crescentia Rausch packte Rosina an den Armen und riss sie zurück auf ihre Schultern. Mommsen rief etwas, das Johnny zutiefst irritierte, doch es blieb ihm keine Zeit zu ergründen, ob er richtig gehört hatte. In Windeseile lud sich der Steward Brovnys Gewicht auf den Rücken. In stiller Übereinkunft sahen alle einander an. Dann rannten sie los, rannten, wie sie es nicht mehr für möglich gehalten hätten. Von Adlers Licht wies ihnen den Weg zur Küste. Als Johnny sich nach einer Weile umdrehte, sah er sie noch immer inmitten ihrer Feinde stehen. Mit weit ausgebreiteten Armen hielt sie die Häscher in Schach, reglos und mächtig. Heftiger Wind und ohrenbetäubendes Rauschen erfüllten die Luft. Im Lauf rückwärts gewandt, beobachtete Johnny jedoch auch noch etwas anderes, etwas Schreckliches. Mit jedem Meter, den sie sich von ihr entfernten, verlor die Gestalt von Adlers an Größe, bis ihre geisterhafte Statur auf irdisches Maß geschrumpft war. Nicht lange, und sie verschwand zwischen den Leibern ihrer Gegner. Johnny ahnte, was nun passieren würde, und er irrte sich nicht. Im selben Moment nämlich, als er sich wieder nach vorne wandte, fiel die aufgepeitschte Meute heulend über von Adler her. Der Wind war abgeebbt, das Tosen verstummt. In Fetzen hallte das blutlüsterne Geschrei der Riesen aus dem Wald zu ihnen herüber. Aufgeregt schaukelten die Beiboote auf den Wellen. Und die, die darauf fuhren, senkten die Köpfe. Es war ihnen tatsächlich gelungen, sich von der Insel zu retten. Ihnen allen, außer einer. Vor ihnen tauchte bereits der Schatten der Emsfeuer im Morgengrauen auf, als sie von der Küste her laut und deutlich eine Stimme vernahmen. Es war Königin Gorenja, die am Strand stand und mit von Tränen geröteten Augen das Wasser nach einem weiteren Mann absuchte, der ihre Liebe verschmäht und sie im Schutz der schwindenden Nacht verlassen hatte.
»Ich verfluche dich und deine Nachkommen«, rief sie dem Mann zu. »Und nie wirst du mich dazu bringen können, diesen Fluch zurückzunehmen, denn...«
Mit diesen Worten zog sie eine Pistole aus ihrem Kleid hervor, legte sie sich an die Schläfe und drückte ab. Keiner ihrer hastig herbeigeeilten Dienerinnen gelang es, sie daran zu hindern. Teil 3. Blessuren. Wie ein Versprechen auf bessere Zeiten fielen zarte Sonnenstrahlen durch das Fenster der Krankenstation. Johnny hatte kaum Zeit gefunden, sich von den zurückliegenden Strapazen zu erholen. Zu viel Arbeit wartete nach ihrer dramatischen Flucht auf ihn. Vor ihm auf der Untersuchungspritsche lag Mommsen und wimmerte im künstlichen Schlaf leise vor sich hin. Johnny war gezwungen gewesen, ihm ein starkes Beruhigungsmittel zu verabreichen. Die Knechte der Rabbidinnen hatten dem Steward übel mitgespielt. 72 Stiche hatte es gebraucht, um Mommsens aufgeplatztes Gesicht wieder zusammenzuflicken. Aber Johnny verstand sein Handwerk. Es würden nur kleine Narben zurückbleiben. Auch den dreifachen Nasenbeinbruch sollten sie mit einer Schiene und ausreichend Verbandszeug in den Griff kriegen. Was ihm weit mehr Sorge bereitete, war Mommsens geistiger Zustand. Als er im Boot noch halbwegs Herr seiner Sinne gewesen war, hatte er Johnny von dem Fläschchen erzählt, aus dem sie getrunken hatten. Von Crescentia Rausch schließlich hatte Johnny erfahren, worum es sich bei dessen Inhalt mit großer Sicherheit handelte. Danach hatte er umgehend einige Fachbücher konsultiert und, soweit sein Handyempfang es zuließ, das Internet nach einer Rettung aus diesem Desaster durchforstet. Bislang jedoch hatte er nichts gefunden, das als Antiserum gegen den sich rasend schnell ausbreitenden Hirnschwunderreger herzuhalten vermochte. Immerhin hatte er in Erfahrung bringen können, dass die Krankheit nur mittels der von den Rabbidinnen verwandten Flüssigkeit übertragbar und für die Gesunden an Bord somit ungefährlich war. Ansonsten wusste er nichts, und mit jeder Minute, die verstrich, schwand die Hoffnung auf Heilung. Er war kein Zauberer. Lorna kam herein. Mommsen begrüßte sie mit einem weggetretenen Grunzen. Zu Johnnys unendlicher Freude hatte Professor Block recht behalten. Sowohl bei Crescentia Rausch als auch bei Lorna hatten sich die Symptome der Amnesie vollständig zurückgebildet. Und Lornas Liebe war zu ihm zurückgekehrt. Sie allein war es, die ihm nun Kraft gab, die Aufgaben, die sich vor ihnen zu einem gewaltigen Berg türmten, in Angriff zu nehmen. Lorna legte von hinten beide Arme um seinen Bauch und drückte ihm einen Kuss in den Nacken. Eine wohlige Gänsehaut überlief ihn. Gemeinsam, so fühlte er, würden sie allen kommenden Widrigkeiten trotzen. »Das Geschehene ist geschehen«, hatte Lorna ihm letzte Nacht ins Ohr geflüstert, bevor sie wie ausgehungert übereinander hergefallen waren. Zärtlich ließ sie von ihm ab und setzte sich auf den Stuhl neben ihm. »Darf ich Ihnen die Ergebnisse der Morgenvisite mitteilen, Herr Doktor?« Für einen Moment zuckte Johnny zusammen. »Herr Doktor?« Doch als er Lornas ironisches Lächeln sah, entspannte er sich wieder. »Ich höre, Schwester.«
»Um wen wir uns meiner Ansicht nach kaum Sorgen machen müssen, ist Herr Brovny. Er hat die Einnahme des Erregers erstaunlich gut verkraftet. Sowohl seine geistigen als auch seine motorischen Fähigkeiten sind zufriedenstellend angesichts dessen, was der arme Mann sonst noch hinter sich hat. Seine Gesichtsverletzungen sind, nachdem ich alles gereinigt und verbunden habe, weniger ernst als befürchtet. Er besitzt einen überaus soliden Schädel, will ich meinen. Ich werde im Verlauf des Tages seine Verbände wechseln.«
Johnny nickte zufrieden. »Das immerhin sind gute Neuigkeiten.« Er kratzte sich mit seinem Kugelschreiber hinter dem Ohr. »Aber wie ist es denn um unsere beiden Sorgenkinder bestellt?«
Lorna unterdrückte ein Grinsen.
»Sorgenkinder.« Umgehend wurde sie wieder ernst.
»Nicht so gut«, entgegnete sie leise. »Stuyvesant und Vierlinger scheinen deutlich mehr als die beiden anderen von dem Trank erwischt zu haben. Ihre Wunden habe ich verbunden. Die sind schwer, aber nicht das eigentliche Problem. Die Operation von letzter Nacht haben sie gut überstanden, denn körperlich machen sie einen fast schon beunruhigend regen Eindruck. Im Kopf aber...« Sie brach ab und sah Johnny traurig an. Dann fragte sie, »Wie geht es ihm denn?« und deutete dabei auf Mommsen. Johnny seufzte.
»Auch hier ist das Körperliche nicht das Hauptproblem, sondern...«
Er hielt kurz inne. »Es muss doch einen Weg geben, die Wirkung des Hirnpesterregers, wenn es denn tatsächlich einer ist, außer Kraft zu setzen. Die ganze Zeit schon zermartere ich mir das Gehirn. Wir können hier an Bord ja noch nicht einmal ein reguläres Blutbild.«
Die Tür zur Krankenstation quietschte in den Angeln.
»Alraunensud!«
Sie fuhren überrascht herum. Vor ihnen stand, tiefe Ränder unter den Augen, Crescentia Rausch. Im Arm trug sie ein in Leder gebundenes Buch. Sie lächelte wissend.
»Frau Heu, Sie haben doch, wenn ich mich nicht irre, eine Alraunenpflanze in Ihrem Besitz.«
Lorna nickte.
»Und hier?«
Die Köchin hob schwach triumphierend den mitgebrachten Wälzer.
steht, dass der Erreger der Pestis cerebralis in Spätantike und frühem Mittelalter mit einem aus Blättern der Alraune gewonnenen Sud behandelt wurde. Die Überlieferung nennt sogar zwei deutsche Klöster, in denen diese Therapie von Erfolg gekrönt war, einmal im Jahr 1092 und einmal 1405. Sie strahlte stolz und völlig übernächtigt.
»Bei zwei angeblichen Behandlungserfolgen, noch dazu von Anno dazumal«, gab Johnny zu bedenken, »bin ich nicht sicher, ob wir schon von empirischen Erfolgsbelegen sprechen können.«
Crescentia Rauschs Lächeln erstarb. Lorna allerdings schien von ihrem Vorschlag eingenommen. Mit der flachen Hand schlug sie sich erleichtert gegen die Stirn. »Natürlich, Eleonora, dass ich da nicht von selbst drauf gekommen bin.«
Sie stand auf und eilte hinüber zum Fenster, wo die Alraune auf dem Regal stand.
»Kommen's mit in die Küche, Lorna!« Die Wangen der Köchin glühten trotz der Müdigkeit vor Tatendrang. »Ich werde Ihnen helfen, den Sud herzustellen.«
Noch ehe Johnny sich versah, waren die beiden Frauen samt Pflanzenkübel durch die Tür verschwunden. Mommsen wimmerte ihnen leise hinterher. In der Kombüse angekommen, erwartete die Frauen eine Überraschung. Crescentia Rausch blieb stehen und lüpfte ungehalten eine Augenbraue.
»Entschuldigen Sie, meine Herren, können Sie mir sagen, was Sie ohne meine Erlaubnis in der Küche zu suchen haben?«
Als Antwort erhielt sie nur ein leises Grunzen. Besorgt eilte Lorna zu Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger, die orientierungslos in der Mitte des Raums standen und merkwürdig vor sich hingrinsten. Sie half den beiden zum Esstisch, wo sie glucksend Platz nahmen. Crescentia Rauschs anfänglicher Groll wich bei diesem Anblick aufrichtigem Mitleid.
»Ich fürchte, hier werden wir auch mit dem stärksten Alraunensud keine einschneidenden Erfolge mehr erzielen«, sagte sie.
Dann ging sie, während Lorna die Männer im Blick behielt, an den Herd und setzte einen flachen Topf mit Wasser auf. Lorna strich derweil zärtlich über die Blätter der Alraune auf ihrem Schoß.
»Eleonora«, begann sie zu singen, »schenk uns deinen Sud, leih uns deine Kräfte, mach das Böse gut.«
Es klang wie ein Kinderlied, und als sich die Zeilen wiederholten, stimmte Crescentia Rausch mit ein. Sobald Lorna das Gefühl hatte, die Alraune sei nun ausreichend auf die bevorstehende Prozedur eingestimmt, stand sie auf und ging, das sensible Gewächs auf dem Arm ebenfalls zum Herd. Mit einem kleinen scharfen Messer ritzte sie den Stiel der Pflanze, wie sie es bereits einmal getan hatte, und ließ die austretende Flüssigkeit in den vor ihr stehenden Topf rinnen.
»Eleonora, schenk uns deinen Sud, leih uns deine Kräfte, mach das Böse gut.«
Es zischte laut, als der erste Tropfen auf das Wasser traf. Ein sphärisches Summen erklang. Unter Lornas Rühren färbte sich der Inhalt des Topfes grün und verwandelte sich nach und nach in eine dickflüssige Masse.
»Leih uns deine Kräfte, mach das Böse gut«,
wiederholte sie und rührte weiter. Crescentia Rausch sah, wie die ganze Alraune in diesem Moment von einem inneren Leuchten ergriffen wurde. Ihre Blätter raschelten, das Summen wurde lauter. Lorna rührte und sang. Dann, von einer Sekunde zur anderen, verstummte sie. Sie legte den Löffel beiseite und strich ein letztes Mal über Eleonora hinweg. Das sphärische Singen verklang und auch das Leuchten erlosch. Die Flüssigkeit in dem Topf, stellte Crescentia Rausch verblüfft fest, war nun wieder dünn und farblos. Sie schaltete den Herd ab. Das Gebräu war fertig. Sie nahm den Topf und stellte ihn in der Mitte des Tisches ab. Stuyvesant und Vierlinger begannen nervös zu brabbeln. Vermutlich hielten sie den Topfinhalt für Suppe. Lorna gab darauf Acht, dass die zwei sich davon fernhielten und sich nicht die Finger daran verbrannten. Die beiden waren inzwischen wie kleine Kinder. Währenddessen tat es im Inneren der Anrichte, auf der das Radio stand, einen Schlag. Crescentia Rausch zog misstrauisch die Stirn in Falten. Sie ging vor dem Schränkchen in die Knie, öffnete die Tür und musste umgehend laut lachen.
»Ja, was machst du denn da drin?«
Noch immer lachend, half sie Rosina dabei, aus dem Möbelstück herauszuklettern.
»Hast du dich etwa versteckt? Vor wem denn?«
Die Antwort darauf fiel deutlicher aus als gewünscht. Rosinas plötzliches Erscheinen nämlich sorgte für große Aufregung bei den beiden Paläontologen. Vor allem Professor Vierlinger war kaum mehr zu bremsen. Unverständliches schnatternd sprang er von seinem Stuhl auf und ließ, noch ehe Lorna ihn daran hindern konnte, Hose und Unterhose fallen. Jeder, Rosina eingeschlossen, konnte nun sehen, dass der Forscher sich in einem Zustand höchster sexueller Erregung befand. Pestis cerebralis richtete in seinem Gehirn exakt den Schaden an, der in Crescentia Rauschs alten Büchern beschrieben wurde und den sich die Rabidinnen bei ihren Knechten zunutze gemacht hatten. Seit ihrer ersten Begegnung hatte Vierlinger sich auf beunruhigende Weise für das Kind interessiert. Die fortgeschrittene Erweichung seines Gehirns nun ließ ihn alle Hemmungen vergessen. Crescentia Rausch hastete erschrocken herbei und bedeckte die kaum zu verbergende Blöße mit einem Geschirrtuch, bis Lorna Vierlingers Hosen wieder an ihren Platz gebracht hatte. Beruhigend redete sie auf ihn und Stuyvesant ein. Währenddessen nahm sie ein leeres Medizinfläschchen aus ihrer Strickjacke und befüllte es bis oben hin mit Alraunensud. Anschließend streckte sie aufmunternd die Hand nach Rosina aus.
»Ich denke, ich bringe die Kleine besser zu ihrem Vater. Herr Brovny erwartet ohnehin meinen Krankenbesuch. Auch ihm werde ich ein paar Tropfen von dem Sud einflößen.«
Sie warf einen besorgten Blick auf Stuyvesant und Vierlinger, die nun beide wieder saßen, irre vor sich hinkicherten und dabei die Oberkörper nervös vor- und zurückschaukelten.
»Geben Sie bitte auch den beiden jeweils 4 Tropfen davon. Das ist viel, ich weiß, aber vielleicht hilft es, den Verfall zu verlangsamen.«
Sie seufzte.
»Na komm, Rosina.«
Crescentia Rausch nickte finster, und Lorna ging mit Rosina an der Hand aus der Tür.
Johnny war hochkonzentriert.
»Was denkst du, wie lange wird es dauern, bis wir eine Wirkung feststellen können?« Lorna drückte den Korken zurück in das Fläschchen und schob es wieder in die Jackentasche.
»Schwer zu sagen. Gesetzt den Fall, der Alraunensaft ist tatsächlich als Therapeutikum gegen Pestis cerebralis wirksam, hängt sein Erfolg immer noch vom Zustand der Hirnschädigung ab.«
Behutsam strich sie Mommsen eine blutverkrustete Haarsträhne aus dem Gesicht. Dessen körperlicher Zustand hatte sich schon vor Einnahme des Gegengifts deutlich gebessert. Die Schmerzen waren zurückgegangen, er war ruhiger geworden und hin und wieder sogar ansprechbar. Um sich ein genaueres Bild seiner geistigen Verfassung machen zu können, stellte Johnny ihm ein paar einfache Fragen. Nicht alle Antworten waren befriedigend. Es ließ sich jedoch feststellen, dass Mommsen sowohl orientiert war, als auch die groben semantischen Zusammenhänge von Johnnys Worten erfasste. Einmal zeigte er sogar Zeichen aufrichtiger Empörung, dann nämlich, als Johnny ihn mit seinem Vornamen ansprach.
»Wir können vorläufig nichts weiter tun, als zu warten«, sagte Johnny und legte seinen Arm um Lorna.
»Danke.«
»Wofür?«, fragte sie und fuhr mit ihren Lippen sanft über seine Wange.
»Für den Alraunensud und auch sonst.«
Sie schmiegte sich noch enger an ihn. Nach einer Weile stand sie auf und rückte ihre Kleidung zurecht.
»Ich werde noch einmal hinuntergehen zu Herrn Brovny, nachsehen, ob der Sud bei ihm eine Veränderung bewirkt hat. Ich bin später wieder hier. Du kommst ja vorerst auch ohne mich klar, oder?«
»Leidlich«, murrte er und warf ihr eine Kusshand nach. Als sie gegangen war, machte er sich daran, eine neue E-Mail an Professor Block aufzusetzen. Er musste seinem Mentor unbedingt berichten, wie sehr er mit seiner Ferndiagnose ins Schwarze getroffen hatte. Doch es kam nicht dazu. Mommsen, der, als er ihm den Rücken zugewandt hatte, mit geschlossenen Augen dagelegen hatte, begann plötzlich zu sprechen.
»Ich muss Ihnen etwas erzählen«, sagte er mit matter Stimme. »Jetzt, da sie tot ist.«
Beißender Dieselgestank schlug Lorna aus dem Maschinenraum entgegen.
»Ach, hier sind Sie. Ich habe schon überall nach Ihnen gesucht. An diesem Ort habe ich derzeit allerdings am wenigsten mit Ihnen gerechnet.«
Besorgt sah sie auf Brovny hinunter, der mit ölverschmierten Gesichtsverbänden unter dem alten Kessel hervorkroch. Selbst ihren gesunden Kreislauf brachte das Klima im Maschinenraum an den Rand des Zusammenbruchs. Wie Brovny in seinem Zustand dieser Belastung standhielt, stellte sie vor ein Rätsel. Hitze, Lärm und Gestank schienen ihn sogar zu vitalisieren. Lorna schüttelte verwundert den Kopf. Man musste vermutlich nicht alles verstehen. Brovny erhob sich und verteilte mit dem Handrücken weiteres Schmierfett auf seinem bandagierten Gesicht.
»Seien Sie mir nicht böse, Frau Heu, aber die alte Maschine macht, was sie will, wenn man nicht hin und wieder ein strenges Auge auf sie hat. Und wer soll das machen?«
»Außer Ihnen, ich verstehe.
Sie musste schmunzeln angesichts solch zähen Pflichtbewusstseins. Doch sie war nicht allein zum Vergnügen in den Maschinenraum gestiegen.
»Sagen Sie, Herr Brovny, haben Sie an sich irgendwelche Veränderungen bemerkt, seitdem ich Ihnen das Antiserum verabreicht habe?«
Sie zögerte.
»Ich meine, im geistigen Bereich.«
Brovny kratzte sich nachdenklich im Nacken und brummte.
»Dann lassen Sie mich Ihnen bitte ein paar einfache Fragen stellen.«
»Was?« schrie Brovny gegen das Dröhnen der Maschine an.
»Ein paar einfache Fragen«,
brüllte Lorna zurück. Brovny nickte.
»Wie viel ist 4 mal 4?
16.
»Und 15 mal 15?
225.
»Richtig. Und wie heißt das große Kunstmuseum in St. Petersburg?«
»Eremitage, da?«
»Ja, das stimmt.« Geduldig spielte Brovny Lornas Spiel mit, und schließlich war sie sich sicher, dass der Alraunensud bei ihm die erhoffte Heilung erzielt hatte. Sein Verstand funktionierte wieder normal. Ihr Herz tat vor Erleichterung einen Sprung. Nun blieb abzuwarten, wie der Saft bei den anderen wirken würde. Ein Scheppern hinter dem Schaltpult erinnerte sie an den zweiten Grund, warum sie gekommen war.
»Rosina«, lachte sie, »du wirst deinem Vater ja immer ähnlicher.«
Amüsiert betrachtete sie das Mädchen, dessen Kleid, Arme und Gesicht von einer beeindruckenden Ölschicht überzogen waren. Rosina wirkte glücklich, und so war Lorna es auch.
»Wenn du willst, kannst du später bei uns auf der Krankenstation vorbeischauen. Dann helfe ich dir beim Saubermachen.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Heu«,
entgegnete Brovny anstelle seiner Tochter.
»Aber ich glaube, unsere Köchin rührt in ihrer größten Salatschüssel bereits Seifenwasser für die Dame an.«
Er grinste.
»Na, wenn das so ist«,
lachte Lorna und wandte sich zum Gehen.
»Vergessen Sie aber bitte nicht, nach dem Bad noch einmal zum Verbandswechsel bei mir vorbeizukommen.«
»Selbstverständlich.«
Als die schwere Tür des Maschinenraums hinter ihr ins Schloss krachte, atmete Lorna tief durch.
Selten hatte Johnny sich in einem Zustand größerer Verwirrung befunden. Was hatte Mommsen ihm da eröffnet? In seinem Kopf schwirrte alles durcheinander, während sein Geist versuchte, das Unbegreifliche zu begreifen. Zusammengesunken kauerte er neben Mommsens Liege. Seine Knie zitterten, und er musste sich mit beiden Händen an der Sitzfläche des Stuhls festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Seine Lippen öffneten und schlossen sich tonlos. Das also war das Wertvollste gewesen, das Mologen, der Herrscher über Olenar, in seinem Besitz gehabt hatte. Stockend wiederholte Johnny in Fragmenten, was er soeben von Mommsen erfahren hatte, und versuchte zusammenzufassen, was sich im Grunde jedem Verständnis entzog.
»Mein Vater«, hörte er seine eigene kraftlose Stimme, als sei es die eines Fremden. »Hatte ein Verhältnis mit Aquilia, Mologens Frau?«
Mommsen nickte stumm. Seinem erschöpften Gesicht war anzusehen, wie viel Kraft es ihn gekostet hatte zu tun, was er getan hatte.
»Und das«, sprach Johnny leise weiter, »war der Grund, warum er und alle auf diesem Schiff, die zu ihm hielten, mit einem Fluch belegt wurden.«
Wieder nickte Mommsen. Das Rauschen in Johnnys Schädel nahm zu. Seine Gesichtsnerven begannen unkontrolliert zu zucken. Mommsen erkannte, welch übermenschliche Anstrengung es Johnny kostete, nicht die Gewalt über seinen Geist zu verlieren. Deshalb nahm er selbst seine ganze Kraft zusammen und wiederholte, was ihm schon beim ersten Mal kaum über die Lippen gegangen war.
»Ja, Aquilia, Mologens Frau, hatte sich in deinen Vater verliebt. Mehr als das sogar. Sie war im Begriff, Mologen wegen deines Vaters zu verlassen.«
Er hielt inne und sagte dann mehr zu sich selbst.
»Doch es gibt keine Frau, die Mologen einfach so verlässt, und sei sie auch noch so vieler Zauber mächtig. Und es gibt keinen Mann, der einen Herrscher wie Mologen ungestraft hintergeht.«
Mommsens Stimme brach. Eine Weile strich er sich abwesend und nervös über den Bauch. Dann begann er erneut.
»Nur durch großes Glück sind Aquilia und dein Vater damals mit dem Leben davongekommen, und mehr als einmal haben sie dieses Glück in den Jahren danach verflucht.«
Johnnys Nerven drohten zu bersten. Gedämpft, wie aus einer anderen Dimension, drang Mommsens Stimme an sein Ohr.
»Als sichtbares Zeichen ihres Frevels zerbrach Mologen ein Amulett, das er Aquilia als Zeichen seiner immerwährenden Liebe geschenkt hatte. Die eine Hälfte zwang er Aquilia zu tragen, die andere gab er deinem Vater. Auf diese Weise stellte er sicher, dass keiner der beiden jemals wieder dem anderen nahe kommen, geschweige denn ihn berühren konnte. Dein Vater, Johnny, wurde Kraft der Macht des Amuletts zu einem Geist auf diesem Schiff und Aquilia zu...«
Mommsen sank ebenfalls zusammen. Er war am Ende seiner Kräfte. Das Aussprechen der Wahrheit hatte alles davon aufgezehrt.
»Baroness von Adler«, brachte Johnny den Satz zu Ende. Es war kaum mehr als ein Hauchen, doch Mommsens Miene zeigte ihm, dass er das Richtige sagte.
»Sie sollten sich sehen können, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, aber niemals wieder sollten sie zusammenkommen. Das war ihre Strafe. Wie unendlich grausam!«
Mommsen verstummte abrupt und wurde von einer Art Schüttelfrost ergriffen. Auch Johnnys Körper zitterte. Wie in Trance griff er in sein Hemd, packte das halbe Amulett und zog es sich über den Kopf. Dann stand er auf und schwankte hinüber zur Wand, wo seine Jacke an einem Haken hing. Von dort förderte er die zweite Hälfte des Schmuckstücks zutage. Beide Anhänger in den Händen kehrte er zurück auf seinen Stuhl. Still betrachtete er die kleinen goldenen Scheiben, die so viel Unglück über so viele Menschen gebracht hatten. Er atmete tief, aber unregelmäßig.
»Dann habe ich diese Hälfte hier also nicht zufällig gefunden, damals nach Brovnys Amputation.«
Mommsen seufzte.
»Nein, das war von Adler. Sie hat Rosina damit zu dir geschickt, weil sie wusste, dass
ich der Sohn meines Vaters bin.«
»Ja.«
Mommsen wischte sich mit dem Handrücken über die geröteten Augen.
»Und diese Hälfte hier?«
»Hat dein Vater Königin Gorenja geschenkt, als er...«
Johnny sah irritiert auf.
»Mein Vater und Königin Gorenja?«
Mommsen schloss die Augen.
»Ja, Johnny, es tut mir leid, dass du, ich meine, dein Vater hat nie...«
Johnny begann zu ahnen, was Mommsen ihm sagen wollte. Deshalb schüttelte er den Kopf. Er wollte es nicht hören.
»Dann war mein Vater also der Mann, der Gorenja das Herz gebrochen, der Mann, an den ich sie erinnert habe«, dachte er.
Mommsen erriet seine Gedanken und versuchte ein Lächeln.
»Du siehst ihm wirklich sehr ähnlich.«
Johnny war nicht in der Lage, das Lächeln zu erwidern.
»Aber wie konnte er? Ich meine, er war doch ein Geist.«
»Gorenja vermochte ihn mittels ihrer Liebe für eine Nacht.«
»Eine Nacht?«
»Ja, eine Nacht hat genügt, Gorenjas Herz zu. Dein Vater besitzt sehr viel Charme.«
Nun spürte auch Johnny, wie das Fieber ihn ergriff. Mit einem Mal wurde er von einer Welle des Mitgefühls überrollt. Doch das Mitgefühl galt nicht seinem Vater. So hatte er also, ohne es zu ahnen, an Gorenja vollendet, was sein Vater begonnen hatte, und die stolze Königin über das Reich der Rabiden in den Tod getrieben. Er war keinen Deut besser als dieser Mann, an den er sich noch nicht einmal mehr richtig erinnern konnte. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Er konnte nichts dagegen tun. Und jetzt?
Mommsen schlug die Augen wieder auf.
»Jetzt?«
Er ächzte.
»Wenn es uns gelingt, mit deiner Hilfe gelingt, die beiden Hälften des Amuletts zu verbinden, sie wieder zu einem einzigen zu machen, wird dein Vater immerhin von seinem Bann befreit.«
Johnny wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie kamen ihm wie Verschwendung vor. Fast sein ganzes Leben lang hatte er sich vorgestellt, wie es sein würde, seinem Vater Auge in Auge gegenüberzustehen. Doch jetzt, da dieser Moment zum Greifen nahe war, fühlte er nichts. Denn sein Vater, das hatte ihm Mommsens Bericht gezeigt, war nicht die Person, an die er beinahe 30 Jahre gedacht hatte. Das Bild, das er sich von ihm in seinem Herzen bewahrt hatte, war rein und ohne Makel. In Wahrheit aber war sein Erzeuger nichts weiter als ein gewissenloser Frauenheld, der zu seinem Vorteil und Vergnügen die eigene Familie und letztendlich seine Seele geopfert hatte. Erschöpft sah er auf. »Und dann? Was wird dann?«
»Das wird sich hoffentlich weisen.«
Mommsen verstummte. Er hatte alles gesagt.
Johnny fühlte sich plötzlich, als sei ihm auf einen Schlag alle Zuversicht geraubt worden. Das Vertrauen in sich, in andere, in die Zukunft. Er war Arzt, Arzt. Doch das, was er bis hierhin gehört hatte, stellte alles auf den Kopf, woran er immer geglaubt hatte. Das Prinzip vom selbstbestimmten Handeln des Menschen, sämtliche Gesetze der Naturwissenschaft, die Macht der Liebe. Er stöhnte laut auf.
Und während er mit seinem Schicksal haderte, räusperte Mommsen sich, als sei ihm noch etwas eingefallen. Voll dunkler Vorahnung hob Johnny den Kopf. Er wusste nicht, ob er einer weiteren Wahrheit standhalten konnte. Mommsen stand von seiner Pritsche auf. Schwerfällig ging er vor Johnny auf die Knie. Dann nahm er dessen Gesicht in beide Hände und sah ihm fest in die Augen. Der Ausdruck, der dabei in seinen eigenen lag, ließ Johnny mit dem Schlimmsten rechnen. Als es energisch an die Tür des Kommandostands klopfte, zuckte der Kapitän zusammen.
»Entschuldigen Sie, Captain, ich bin es nur. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
Der Kapitän sah Lorna aus glasigen und geröteten Augen an, und sie wusste nicht, ob er sie überhaupt verstanden hatte. Nach ihrer Berechnung war der bedauernswerte Mann seit mehr als 4 Tagen auf den Beinen, ohne Schlaf. Es grenzte an ein Wunder, dass er überhaupt noch bei Bewusstsein war. Sie dachte kurz nach. Dann holte sie ihr Fläschchen aus der Jackentasche und drückte es dem Kapitän in die Hand.
»Leider kann ich Ihnen noch nicht sagen, bis wann einer der anderen sich so weit erholt hat, Sie am Steuer abzulösen. Trinken Sie bitte einen Schluck hiervon. Das wird Ihnen helfen.«
Der Kapitän lächelte dankbar und trank. Danach schob er Lorna hinüber zum Kartentisch und legte den Finger auf einen bestimmten Punkt der Seekarte.
»Ist das die Position der Emsfeuer?«
Er nickte.
»Dann ist es nicht mehr weit bis Kap Horn, habe ich recht?«
Ein Schatten breitete sich über das Gesicht des Kapitäns und ein kaum merkliches Zittern ging durch seinen Körper, während er für einen kurzen Moment die entzündeten Augen schloss.
»Du bist mein...« Eine innere Blockade hinderte Johnny daran, den begonnenen Satz zu vollenden.
»Ja«,
entgegnete Mommsen leise,
»wir sind Brüder, Halbbrüder.«
Er erhob sich aus der Hocke und setzte sich zurück auf die Kante der Liege. Johnnys Lippen formten seine Worte schweigend nach. Nach einer halben Ewigkeit fand er seine Sprache wieder.
»Aber wie?«
»Dein, unser Vater«, fuhr Mommsen mit belegter Stimme fort, »hat damals vor beinahe 30 Jahren ein Kind mit Aquilia gezeugt, ein Kind, dessen Existenz das letzte Band zwischen Mologen und seiner großen Liebe zerrissen hat. Von da an gab es kein Zurück mehr.«
»Und dieses Kind«, sagte Johnny kaum hörbar,
»war ich, Putzi Mommsen, heute erster Steward an Bord der Elmsfeuer, zu Ihren Diensten.«
Wieder schloss Mommsen die Augen. Er wollte nicht, dass Johnny seine Tränen sah. Johnny stand langsam auf. Einem inneren Drang folgend, ließ er sich neben Mommsen auf der Pritsche nieder. Er hatte sich also nicht verhört auf der Flucht vor Gorengas Häschern. Mommsen hatte tatsächlich Mutter gerufen, als von Adler plötzlich vor ihnen im Wald erschienen war. Furchtsam sahen sie einander an. Johnny stellte fest, dass sie die gleiche undefinierbare Irisfarbe hatten. »Putzi«, murmelte er. Seine Mundwinkel begannen zu zucken. »Putzi«, wiederholte er noch einmal und fiel seinem Bruder weinend in die Arme. Minutenlang hielten sie einander fest umschlungen. Johnny spürte eine tiefe Wärme in sich. So also fühlte es sich an, wenn man einen Bruder hatte.
»Halbbruder«,
hauchte Mommsen und löste sich zaghaft aus seiner Umarmung. Wieder musterten sie einander, als sähen sie sich in diesem Moment zum ersten Mal. Und in gewisser Weise taten sie das ja auch.
»Es tut mir leid«, sagte Johnny schließlich mit tränenerstickter Stimme. »Was denn?«
»Das mit deiner Mutter.« Mommsen senkte den Kopf.
»Sie hat alles in ihrer Macht Verbliebene getan, damit wir beide es zu Ende bringen können.«
»Was zu Ende bringen?« Mommsens Blick wurde starr.
»Mologen.«
»Du meinst?« Mommsen nickte.
»Wir sind bereits auf dem Weg zu ihm.«
Er nahm Johnny die beiden Amuletthälften aus der Hand und hielt sie nebeneinander in die Höhe. Dann, langsam, Millimeter für Millimeter, führte er sie aufeinander zu. Johnny hielt den Atem an. Die beiden Bruchstellen berührten sich. Nur einen Hauch breit, und doch begann noch in derselben Sekunde das gesamte Schiff zu zittern. Die Ketten zwischen Mommsens Fingern fingen an zu vibrieren. Johnny sah draußen vor den Fenstern dunkle Wolken aufziehen. Das Tageslicht erlosch binnen eines Wimpernschlags, und dort, wo die Zacken der Amuletthälften ineinander griffen, züngelte mit einem Mal grünes Feuer. Erschrocken riss Mommsen die beiden Teile wieder auseinander. Augenblicklich verschwand das Feuer. Das Beben des Schiffes erstarb, und die schwarzen Wolken zogen sich von der Sonne zurück. Johnny hob den Arm und legte seine linke Hand auf die Schulter seines Bruders. »Dann bringen wir es also zu Ende.« Ein Sturm zieht auf. Den ganzen Abend und die halbe Nacht hatten sie beieinander gesessen und geredet. Erst im Morgengrauen war Johnny zu Bett gegangen. Als er wieder erwachte, ging die Uhr bereits auf Mittag zu. Niemand hatte ihn geweckt. Durch das Bullauge schien die Sonne in seine Kabine. Es versprach, ein schöner Tag zu werden. Verschlafen sah er an die Decke. So viele Gedanken gingen in seinem Kopf durcheinander. Wie oft war er, seitdem er an Bord gegangen war, überzeugt gewesen, einiges nur geträumt zu haben. Diesmal wusste er, dass es nicht so war, dass alles, was geschah, tatsächlich passierte, dass alles echt war. Putzi Mommsen, sein Bruder. Der Fluch, der auf der Elmsfeuer und ihrer Besatzung lag, der Fluch, der ihm Johnny Elm den Vater genommen hatte, und Mologen, der Herrscher über ein Land namens Olinar. Er, so wusste Johnny nun, war der Urheber des Banns, und auf sein Reich nahmen sie gegenwärtig Kurs. Wo lag Olinar? Wie lange würde es dauern, bis sie es erreichten? Und was war dann? Besaßen sie nach allem überhaupt genug Kraft, einer so starken Macht zu widerstehen, ja diese sogar zu brechen? Er fühlte, wie sein Puls sich beschleunigte, sein Magen begann zu brennen. Um sich abzulenken, griff er nach dem Smartphone neben dem Bett. Er öffnete eine leere E-Mail-Maske und wählte Professor Blocks Adresse als Empfänger. Nach kurzem Nachdenken begann er zu schreiben. Er dankte seinem Mentor für die glückliche Ferndiagnose von Lornas Amnesie. Noch immer hatte er Block gegenüber kein Wort über seine neue Liebe verloren. Er wollte damit bis zu einem leibhaftigen Wiedersehen warten, wenn es jemals dazu kam. Er nahm sich Zeit, von ihren überstandenen Abenteuern zu berichten, den Inseln der Rapidinnen und dem Scheitern der beiden Paläontologen. Die grauenhaften Details allerdings verschwieg er. So würde Professor Block den Eindruck gewinnen, er habe sich mit dem harten Leben an Bord arrangiert und sei inzwischen sogar in der Lage, den Widrigkeiten einer solchen Reise etwas Positives abzugewinnen. Darüber, wie es in seinem Herzen wirklich aussah, welch tiefe Ängste dort wüteten, schwieg er. Er erwähnte auch nichts von der nahenden Bedrohung, deren wahres Ausmaß keiner von ihnen abzuschätzen vermochte. Wie sollte man das auch jemandem begreiflich machen, der nicht erlebt hatte, was er erlebt hatte, seit jenem Tag, an dem sie Hamburg verlassen hatten, vor wer weiß wie langer Zeit? Er hatte längst aufgehört, die Tage zu zählen. Nein, keiner der an Land gebliebenen konnte all das verstehen. Also schrieb Johnny: »Inzwischen habe ich das Gefühl, die Mannschaft akzeptiert mich als einen der ihren. Es war ein hartes Stück Arbeit, mir ihren Respekt zu verdienen, doch es scheint mir gelungen. So sehe ich nun zuversichtlich der Zukunft und einem Ende der Reise in nicht allzu ferner Zeit entgegen.« Was er dachte aber war: »Die Besatzung setzt sehr große Hoffnungen in mich. Ohne es zu wollen, bin ich auf einem Schiff gelandet, das nichts weniger als den Brennpunkt meiner gesamten Existenz darstellt. Wenn ich die Erwartungen der Leute an Bord nicht erfülle und scheitere, werden wir alle ohne Ausnahme zugrunde gehen. An einen positiven Ausgang der Geschichte vermag ich zu diesem Zeitpunkt beim besten Willen nicht mehr zu glauben.« Er hielt inne. So also sah es aus. Und wenn tatsächlich eintrat, was er befürchtete, würden sie alle die Wahrheit mit in ihr Grab nehmen. Er beschloss seine Mail mit den Worten: »Machen Sie sich also um mich keine Sorgen, mein lieber Professor Block. Ich bin nicht der Erste, dem die See übel mitspielt und der trotzdem heil in den Hafen zurückkehrt. Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen, Ihr Johnny Elm.« Nachdem Johnny zu Bett gegangen war, hatte Mommsen sich auf den Weg zur Brücke gemacht. Er würde nach dem, was vorgefallen war, ohnehin keinen Schlaf finden. War das zu fassen? Er hatte jetzt einen Bruder, einen Halbbruder zwar, aber welche Rolle spielte dieser feine Unterschied schon? Mommsen fand den Kapitän mit gekrümmtem Rücken über das Steuerruder gebeugt vor. Seine Augen waren schwer entzündet, so lange hatten sie sich nicht mehr zum Schlaf geschlossen. Unverzüglich begann Mommsen, ein Behelfslager aus rauen Decken zu bauen. Dankbar sah der Kapitän ihn an und war, noch ehe sein Kopf das improvisierte Kissen berührt hatte, fest eingeschlafen. »In gewissen Momenten werden wir wieder wie die Kinder«, dachte Mommsen und ging hinter dem Steuerrad in Stellung. Durch das in den Ecken beschlagene Fenster sah er hinaus in den aufziehenden Morgen. Die See war ruhig und der Himmel klar. Es würde ein schöner Tag werden. Gleichmäßig ging der schnarchende Atem des Kapitäns.
»Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Captain«, sagte Mommsen leise, um den Ranghöheren nicht zu wecken. »Aber es ist nicht dasselbe hier oben ohne Philippe Moussant. Es ist nicht mehr dasselbe auf dem gesamten Schiff.«
Er machte eine Pause und hing seinen Gedanken nach. Dann fuhr er fort.
»Ja, tatsächlich, Captain, er fehlt mir. Moussant fehlt mir. Mir fehlen seine klaren Befehle, das Gefühl, jemanden zu haben, der wie ein Fels in der Brandung steht, egal was passiert. Und ja, mir fehlen seine spitzen Bemerkungen über meine angeblich so vornehme Art und meine Grammatik. Was ist denn falsch an einer fehlerlosen Grammatik?«
Mit den letzten beiden Worten imitierte er den dezenten französischen Akzent des Steuermanns. Er führte traurig lächelnd die Hand zum Gruß an das Hutband.
»Moussant, ich hoffe, es geht Ihnen gut dort, wo Sie jetzt sind.«
Dann nahm er seine Stewardmütze ab und legte sie neben sich auf das Armaturenbrett. Sein Blick ging hinunter auf den schlafenden Kapitän. Der Zeitpunkt war günstig.
»Was ich Ihnen noch sagen wollte, Captain, Elm weiß jetzt alles.«
Der Kapitän stöhnte im Schlaf leise auf.
»Er weiß es, und er hat es sehr gefasst aufgenommen.«
Erneut ließ der Schlafende ein Seufzen hören. Mommsen wandte sich wieder dem Meer zu. Sein Blick wurde ernst.
»Aber wissen Sie was, Captain? Ich denke, mit seiner Hilfe werden wir es schaffen. Er ist mein Blutsverwandter und...«
Er zögerte.
»Der Fluch betrifft nicht ihn.«
Im selben Moment, als er dies aussprach, ging am Horizont rot die Sonne auf. Die blitzblank gewienerten Kolben arbeiteten gleichmäßig. Ihr Stampfen erfüllte den Maschinenraum mit gewohnt infernalischem Lärm. Borowny hatte eine alte Holzkiste umgedreht und darauf ein abgegriffenes Schachbrett samt ölverschmierter Figuren platziert. Gerade schob seine rissige Pranke einen Bauern über das Spielfeld. Missmutig schüttelte er den Kopf.
»Weißt du, was ich glaube, mein Fräulein?«
Rosina sah ihren Vater unschuldig an.
»Ich glaube, dass du mich bescheißt.«
Das Mädchen zog einen Flunsch. Borowny konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Da musst du überhaupt nicht die beleidigte Leberwurst spielen, Rosinitschka. Du willst deinem alten Vater doch nicht weismachen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Kein Mensch besiegt einen anderen 14-mal hintereinander beim Schachspiel, es sei denn, er heißt Garry Kasparov. Und«,
er sah sie kampfeslustig an,
»heißt du vielleicht Garry Kasparov?«
Rosina drehte verlegen den Kopf zur Seite. Borowny lachte.
»Siehst du, das meine ich. Also sag schon, wie hast du das gemacht?«
Es klopfte an der Tür.
»Herein, wenn's nicht der Teufel ist, oder Garry Kasparov.«
Borowny hatte ausgesprochen gute Laune. Auch eine Serie von Niederlagen konnte dieser nichts anhaben. Er genoss es, mit seiner Tochter Zeit zu verbringen. Wie gut, dass die Köchin ihn zu diesem Glück gezwungen hatte.
»Ach, Herr Doktor, kommen Sie herein, nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie, hier gibt es ja überhaupt keinen mehr, außer bei uns auf dem Boden.«
Er griff nach seiner Krücke an der Wand, zog sich ächzend daran hoch und reichte Johnny, als er aufrecht stand, die Hand.
»Was kann ich für Sie tun, Doktor?«
Johnny beugte sich nach vorne, damit Borowny ihn verstand, ohne angebrüllt zu werden, und sagte, »Ich wollte Sie um einen Gefallen bitten.«
»Einen Gefallen?«
Johnny sah besorgt hinunter zu Rosina, griff in seine Jackentasche und zog so unauffällig wie möglich den Grund für sein Kommen hervor. Borowny warf einen kurzen Blick auf die beiden Amuletthälften. Seine Miene verfinsterte sich, und ehe Johnny sich versah, hatte er nach den Anhängern gegriffen und sie in seiner Hosentasche verschwinden lassen. Mit leichtem Kopfnicken signalisierte Borowny, dass er verstanden hatte. Dann sagte er, um Heiterkeit in der Stimme bemüht,
»Rosina, Djevushka, was hältst du davon, wenn du mit dem Doktor ein bisschen in die Küche gehst? Dort bekommst du bestimmt eine leckere, heiße Schokolade.«
Crescentia Rausch befand sich in einem Zustand heilloser Überforderung. Der Alraunensud hatte tatsächlich eine Verlangsamung des geistigen Verfalls von Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger bewirkt.
Nichtsdestotrotz glich die Beaufsichtigung der beiden einem Kampf gegen Windmühlen. Mehrmals hatte sie an diesem Tag bereits dafür Sorge tragen müssen, dass Vierlinger Hose und Unterhose anbehielt und nicht nackt und mit erregiertem Penis in der Küche auf- und abstolzierte. Einmal war sie gerade noch rechtzeitig von einem Gang zur Toilette zurückgekehrt, um zu verhindern, dass der ebenfalls entkleidete Stuyvesant von seinem Kollegen penetriert wurde. Außenstehenden mochte das vielleicht nur grotesk vorkommen. Für Crescentia Rausch war es die reinste Hölle. Eine Zeit lang hatte Lorna ihr beigestanden, sie dann aber verlassen müssen, um bei Brovny und Mommsen die Verbände zu wechseln. Die beiden immerhin hatte der Alraunensud glücklicherweise kuriert. Um Stuyvesant und Vierlinger zu beruhigen, schaltete Crescentia Rausch das Radio ein. Sie selbst war seit einiger Zeit dazu übergegangen, auf Dauerberieselung zu verzichten. Nur noch nachts, wenn die Einsamkeit sie überfiel, machte sie hin und wieder davon Gebrauch. Über Mittelwelle empfing sie eine Sendung der Deutschen Welle. Thema waren Sagen und Mythen der Meere. Die Stimme des Sprechers erinnerte Crescentia Rausch an das wohlige Timbre eines Märchenonkels.
Obwohl sie wohl allein dem Reich der Sage angehören, gibt es weltweit noch immer einige Forscher, die davon überzeugt sind, ein real existierendes Exemplar der sogenannten Canugensis ausfindig machen zu können. Bei den auch unter dem Namen Canugas bekannten Tieren handelt es sich der Legende nach um gewaltige pferdeähnliche Tiere, die sich mit flügelartigen Flossen durch die Tiefen der Meere bewegen. Den alten Griechen galten sie als edle und verehrungswürdige Zugtiere des Gottes Poseidon. Auch den römischen Seefahrern waren sie heilig. Eine Sichtung sollte den Betreffenden angeblich unsterblich machen. Bis in das frühe Mittelalter halten sich Berichte von Seeleuten, die eines der als äußerst scheu geltenden Tiere beobachtet haben wollten.
Crescentia Rausch stutzte. Der Name Canugas kam ihr bekannt vor. Waren das nicht jene Fabelwesen, denen die beiden Paläontologen in ihrer Küche ihr gesamtes Forscherleben gewidmet hatten? Sie warf Stuyvesant und Vierlinger einen unauffälligen Blick zu. Die zwei hockten gebeugt am Esstisch. Das ständige Entkleiden hatte sie müde gemacht. Stumpf ahmten sie die Stimme des Radiosprechers nach. Der Sinn seiner Worte allerdings schien sie nicht mehr zu erreichen. Ihre Jagd war zu Ende, für immer. Obwohl sie dem skrupellosen wissenschaftlichen Drang der beiden von Anfang an keine Sympathie entgegengebracht hatte, stimmte dieser Ausgang der Geschichte Crescentia Rausch traurig. Um den plötzlichen Anflug von Melancholie zu mildern, füllte sie einen Topf auf dem Herd mit Milch und fischte die Dose mit dem Kakaopulver vom Wandbord. Die Kombüsentür wurde geöffnet. Crescentia Rausch drehte sich überrascht um.
»Rosina«, rief sie.
Johnny buxierte das Mädchen vor sich über die Schwelle.
»Mei, das ist aber eine Überraschung, Kind«, die Köchin strahlte.
»Ah, du hast wohl die Schokolade gerochen.«
»So in der Art«, sagte Johnny und sah besorgt zu den beiden Forschern hinüber. Die Köchin bemerkte seinen Blick und schüttelte betrübt den Kopf.
»Wollen's vielleicht eine Tasse Kaffee, Herr Doktor?«
»Gerne, wenn Sie bereits eine fertig haben.«
»Sie wollen doch wohl keinen alten Kaffee trinken. Wenn Sie 2 Minuten warten, bekommen's einen frischen.«
Johnny lächelte dankbar. »Diese 2 Minuten habe ich wohl.« Er setzte sich auf den freien Stuhl neben die beiden Männer. Der Radiosprecher brachte gerade seinen Vortrag zu Ende.
»So verhält es sich mit den Sichtungen von Canugas vermutlich ähnlich wie mit denen des Monsters von Loch Ness, des Bigfoots in Nordamerika oder des Yetis im Himalaya-Gebirge. Sie werden Behauptungen bleiben, bis eines Tages jemand den unumstößlichen Beweis ihrer Existenz erbringt.«
Johnny sah verwundert auf.
»Canugas? Sind das nicht die Tiere, die...«
Crescentia Rausch nickte und reichte ihm 2 Tassen Kaffee.
»Hier eine Tasse für Sie und eine für die Frau, der Sie schleunigst ein bisschen Aufmerksamkeit schenken sollten.«
»Wie meinen?« sagte Johnny.
Dann verstand er. Er nahm die beiden Tassen und machte sich voller Vorfreude auf den Weg. Lorna stand andächtig vor einem der beiden Bullaugen. Sie bemerkte Johnny erst, als er sie sanft anstupste und ihr eine Tasse Kaffee hinhielt.
»Heute Morgen«, seufzte sie, »sah es so aus, als würde es ein strahlend blauer Tag werden. Aber da vorne braut sich ganz schön was zusammen.«
Sie deutete zum Horizont, wo sich tatsächlich eine Wand aus dunklen Wolken zusammenschob.
Der Wind hatte ebenfalls aufgefrischt und der Seegang merklich zugenommen. Böen drückten gegen die Scheibe. Johnny fuhr Lorna zärtlich mit dem Zeigefinger über die Wirbelsäule und spürte, wie sie sich an ihn drückte.
»Auf der Brücke hat man mir gesagt, dass Kap Horn nicht mehr weit ist. Wenn nur die Hälfte der Geschichten darüber stimmt, ist das Wetter dort nie besonders freundlich«, murmelte sie.
»Ja, und wie man sieht, alles deutet darauf hin, dass wir heute noch einen richtigen Sturm bekommen.«
Er neigte langsam den Kopf nach vorne, um Lorna, die sich mit dem Rücken an ihn schmiegte, einen Kuss auf die Wange zu geben. Sie drehte sich zur Seite. Als er bereits ihre zarte, warme Haut auf seiner spürte und ihren von ihm so geliebten Duft einsog, zog sie sich plötzlich von ihm zurück.
»Was ist denn los? Habe ich was falsch gemacht?«
»Nein, hast du nicht.« Sie drehte sich zu ihm um und sah ihn eindringlich an. Ihre Augen schimmerten feucht.
»Aber du hast doch etwas.«
Mit einem Mal fühlte Johnny sich ausgesprochen unbehaglich. Wollte Lorna ihm eröffnen, dass es doch keine Amnesie gegeben hatte, dass sie seine Gefühle wirklich nicht erwidern konnte? Ohne dass er sich dagegen zu wehren vermochte, wurde ihm übel. Lorna bemerkte die Veränderung an ihm. Sie räusperte sich zaghaft.
»Mommsen«, fing sie schließlich stockend an, »hat dir erzählt, wer er ist und wer Baroness von Adler ist, war, oder?«
Johnny unterdrückte einen Würgereiz und nickte. Eine unsichtbare Hand schloss ihre Finger um seinen Hals. Mit belegter Stimme fuhr Lorna fort.
»Und er hat dir von Mologen erzählt, dem Herrscher über Olenar, habe ich recht?«
Wieder nickte er. Lornas Gesicht begann vor seinen Augen zu verschwimmen.
»Aber eins hat er dir vermutlich nicht gesagt.«
Sie hielt inne, stellte ihre Tasse beiseite und nahm seine Hände fest in ihre.
»Das Mologen.«
Wieder machte sie eine Pause und stieß dann hervor.
»Mologen ist mein Vater.«
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf.